Wie siehst du andere Menschen an? Man könnte diese Frage als Privatsache betrachten, nach dem Motto, die Gedanken sind frei. Allerdings ist damit, wie wir andere sehen, normalerweise eine Bewertung verbunden. Und die ist etwas, was unser Leben stark beeinflusst und was unseren Gott sehr bewegt. Wir befassen uns vermutlich auch häufiger damit, wie andere Menschen uns ansehen, als damit, wie wir sie ansehen. Wir sehen andere Menschen ständig an, aber eigentlich interessiert uns ja mehr, wie man uns ansieht. Und wenn man uns nicht ansieht, ist das auch eine Aussage. Im heutigen Abschnitt der Bergpredigt spricht Jesus Christus mit uns darüber, wie wir andere ansehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns selber sehen. Unser Thema lautet heute deshalb doppeldeutig unser Ansehen. Ich lese uns den Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die ersten 6 Verse, und heute kann man bei dieser Bestuhlung jetzt mal wieder mitlesen, wenn man das möchte. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Der Ton in diesen Worten ist ja nun ausgesprochen persönlich. Bis dahin hatte Jesus oft von ihr gesprochen. Jetzt du. Wir sind direkt angesprochen. Wir können uns nicht hinter anderen verstecken. Auf zwei Aspekte aus den Worten von Jesus möchte ich eingehen. Erstens, Selbstkritik statt Kritiksucht. Zweitens, helfen statt abschreiben. Selbstkritik statt Kritiksucht. Jesus spricht vom Richten und sagt, richtet nicht. Irgendwann stehst du vor Gott und wirst Rechenschaft über dein Leben ablegen. Dann kommt es auf dein Ansehen an, sagt Jesus. Nämlich, wie du andere angesehen hast. Richten ist das endgültige Urteil über das persönliche Verhältnis eines Menschen zu Gott. Ob dieser verdammt oder gerettet ist. Geht uns ja alle nichts an. Sowas würden wir ja nie sagen. Können wir ja auch gar nicht, wissen wir ja alles. Allerdings ist damit von unserer Seite normalerweise auch ein Werturteil verbunden, weil wir uns entsprechend unserem Urteil dem Menschen gegenüber verhalten. Und an unserem Verhalten zeigt sich eigentlich erst, wie wir über ihn denken und ob wir richten oder nicht. Deshalb würde ich das Richten hier mit dem Begriff Verurteilen beschreiben. Wir sprechen über den anderen ein Urteil. Das geschieht normalerweise mit dem Empfinden eigener Überlegenheit. Denn, ich sag mal, wenn man vor Gericht ist, wer ist in einer besseren Position? Der Angeklagte oder der Richter? Und der eine hat auch über den anderen zu sagen. Das heißt, wenn ich Menschen so verurteile, dann bin ich immer derjenige, der das Recht dazu hat. Ich stehe über dem anderen. Der liegt schließlich auch daneben. Und ich bin ja in Ordnung. So können wir Menschen herabwürdigen und geringschätzen. Schließlich hat der andere es ja nicht mehr verdient, meine Aufmerksamkeit zu genießen. und meine Wertschätzung zu erhalten und liebevoll behandelt zu werden von mir. In Zeiten der digitalen Medien hat man noch ein hervorragendes Instrument zu allen, die man ohnehin schon als Mensch hatte, dazu bekommen, nämlich Hasskommentare. Das ist noch das i-Tüpfelchen jetzt, was wir momentan so, also wer mal da richtig Bock drauf hat, der kann da loslegen und man ist praktisch persönlich gar nicht mehr betroffen, denkt man. Das kann man sogar, es ist zwar unfassbar, aber von Christen lesen. Da behaupten Leute, sie würden Gottes Liebe verbreiten. Das ist jetzt jüngst vorgekommen in Bremen. Wird ja ein, weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat, da wird ein Pastor momentan ziemlich hart angegangen. Er hat sich, wenn ich das mal so von mir aus sagen darf, ich möchte das nicht beurteilen, aber auch etwas ungeschickt ausgedrückt an mancher Stelle jetzt in den letzten Jahren, finde ich. Und wird deshalb jetzt von seiner Kirchenleitung und inzwischen auch von der Justiz genau betrachtet und es könnte sogar ein Gerichtsverfahren wegen Volksverhetzung noch laufen. Aber da gibt es natürlich jetzt einige gläubige Kämpfer, viele sogar, die also jetzt der Kirchenleitung dann auch entsprechende Nachrichten geschrieben haben, um sich für diesen Pastor einzusetzen und mal deutlich zu machen, was hier wirklich läuft. Denn eigentlich wird er ja bekämpft, weil er nur die Rettungsbotschaft von Jesus klar und deutlich predigt. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht beurteilen. Allerdings, wenn dann diese Nachrichten, die an eine Kirchenleitung gesendet werden, voll von Hass und Verurteilungen sind, dann fragt man sich, wie wollt ihr jemandem erzählen, dass es euch um Gottes Liebe geht? Und so erweist man diesen Pastor und überhaupt der ganzen Christenheit einen furchtbaren Dienst. Aber, ich sag mal, sofern wir davon ausgehen, Gott steht doch hinter mir, da ist doch Gott für, kann man offensichtlich ja machen, was man will. Nein, sagt Jesus. Kannst du zwar, darfst du aber nicht. Also, und im Sinne von dürfen ist, Gott steht da eben nicht hinter. Wer anderen das Recht darauf entzieht, liebevoll behandelt zu werden, zeigt damit, dass er offensichtlich Freude hat, andere kritisch zu betrachten. Und die Frage ist ja, was muss dahinter stecken? Was für einen Geist muss man haben, der einen bewegt, dass man Befriedigung daran empfindet, bei anderen Fehler zu finden? Diese Frage darf man sich mal den heutigen Sonntag stellen. Wie kann es dazu kommen, dass ich mich freue, wenn andere was falsch machen? Und da dann so richtig reinhaue? Man gibt das natürlich nicht zu, aber irgendwie denkt man, ach schön, dass ich mal wieder was finden konnte. Oft wird ja sogar ein Urteil gefällt, ohne dass man die Fakten überhaupt ausreichend kennt. Ein schnelles Urteil ist ohnehin gefährlich. Zeigt aber auch nur, dass wir mehr gegen den Menschen sind als für ihn. Und dann unterstellen wir möglicherweise, und das kann zum Alltag in einer Ehe zum Beispiel sehr gut dazugehören, dann unterstellen wir zum Beispiel auch gleich Beweggründe. Wir wissen ja schließlich, was im anderen vorgeht. Das machst du ja nur weil. Oder das machst du ja nur um. Ich weiß noch den Moment im Seelsorgeunterricht, wo unser Dozent sagte, da sagt man Leute ja gar nicht, aber wenn du in der Seelsorge zu schnell meinst zu wissen, was los ist, dann spielst du Gott. Das ist der Einzige, der hinter die Kulissen gucken kann, also hinter die Fassade gucken kann des Menschen und wirklich wissen kann, was im Herz und im Gehirn los ist. Was tun wir eigentlich, wenn wir sagen, das machst du nur weil? Wer seine Ehe zerstören möchte, einfach machen. Das klappt. Das wirkt hundertprozentig. Also ich würde sagen, das geht auf jeden Fall in die Brüche. Wo jemand gerne kritisiert, ist etwas faul. Dieses Richten schreibt den anderen ab. Und Abschreiben kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja aus dem Rechnungswesen. Da kauft man sich Dinge und jedes Jahr kann man einen bestimmten Betrag sozusagen abschreiben. Also da wird dann der Wert ein bisschen runtergerechnet, bis das irgendwann eigentlich vom Wert her nicht mehr da ist, nicht mehr berechnet werden muss. Man muss nicht mehr mit ihm rechnen. Das geht mit einem Menschen hervorragend. Wie schön, wenn ich mit diesem oder jenem nicht mehr rechnen muss. Dann habe ich ihn abgeschrieben. Der ist für mich gestorben, kann man auch sagen. Ist ein Urteil. Man tut so, als hätte man das Recht, ihm die Zuwendung zu entziehen. Tja, nun hebt man sich dabei allerdings einen Bruch, sagt Jesus. Das ist zu schwer, als dass du es tragen kannst. Wir Menschen haben nicht über die Beziehung eines anderen zu Gott und damit auch über seinen Wert, den er wirklich hat, zu entscheiden. Wir können ja meinen, andere so betrachten zu müssen, aber bei Gott wird das nie von Bedeutung sein, sagt Jesus. Doch, es wird doch von Bedeutung sein, sagt Jesus, wie du den anderen betrachtest und mit welchem Maßstab du ihn beurteilst. Zwar nicht für den anderen, aber für dich. Also wie wir es schon mal mit der Vergebung hatten. Du kannst keinen anderen aus dem Reich Gottes ausschließen, aber dich selbst. Das ist spannend. Denn man denkt ja, man sitzt mal in der gehobenen Position und hat mal das Recht, über alle hier zu Gericht zu sitzen. Und Jesus sagt, ja, wenn du so ein liebloses Urteil fällst, herzlos, und dabei der Mensch dir völlig egal ist, das kannst du gerne so haben. Dann wird Gott das mit dir machen. Kein Wunder, dass Jesus uns so warnt. Da muss man ja mal erschrecken, ihr Lieben. Man weiß genau, das würde ich ja nicht aushalten. Genau. Deswegen gebraucht Jesus das Bild vom Balken und Splitter. Ich habe etwas vergessen. Jan, würdest du mir einen Gefallen tun? Einmal in den Bibelgesprächsraum gehen, da liegt ein Balken. Den habe ich da liegen lassen, dämlicherweise. Jesus gebraucht ja so ein herrliches Bild und das möchte ich dann auch gerne gebrauchen, weil es einfach kein besseres gibt, meiner Ansicht nach. Und das ist auch so schön bekannt. Er ist ein bisschen länger, weil er vorne noch eine Spitze dran hat, aber vielen Dank. Super. Also das ist mal ein Balken, würde ich sagen. Das ist ein Balken. Es gibt größere, es gibt aber auch kleinere. Jesus spricht nicht von der Größe. So, jetzt brauche ich noch einen Freiwilligen. Bitte, ich möchte jetzt gerne mal jemanden hier einen Splitter aus dem Auge entfernen. Kann er mal kommen, bitte? Einmal bitte ein Freiwilliger. Ich habe hier auch einen Splitter. Können wir ins Auge stecken? Und dann hole ich den raus. Der ist noch relativ groß, den sehe ich vielleicht sogar noch. Aber dann hole ich ihn raus. Ja, man kann nur lachen, oder? Man kann nur lachen. So machst du das ständig, sagt Jesus. Wenn du meinst, du könntest deutlich machen, was andere, also du könntest beurteilen, was andere wert sind und was in ihrem Leben so los ist. Wir würden uns doch von niemandem mit so einem Balken im Auge irgendeinen Splitter entfernen lassen. Der kann ja gar nichts sehen. Wie soll der denn das machen? Da geht ja mehr kaputt, als heil wird. Genau das will Jesus vermutlich sagen. Wer trotzdem helfen will mit so einem Ding im Auge, der macht sich lächerlich. Manchmal konnte man abgelehnte Kritik schon darauf zurückführen, dass deutlich wurde, der sollte doch erstmal seinen Balken aus dem Auge nehmen. Worin besteht denn nun so ein Balken, der im Auge stecken könnte? Wir haben ja keinen Balken drin, deswegen, also wir sind ja alle frei davon. Und Jesus sagt immer, guck mal genau hin, was du da machst. Wenn du mal wieder etwas findest, was ein anderer falsch macht. Es kann ja sein sogar, dass du recht hast, das gibt es ja. Mitunter kann man sagen, das ist falsch. Aber es könnte sein, dass du dich jetzt bei dieser Betrachtung und auch beim Umgang damit selbst aus dem Spiel lässt und von dieser eben angeblich höheren Position betrachtet jetzt mit dem anderen umgehst. Und du übersiehst dabei, dass du selber noch viel schlimmer bist. Von dem siehst du den Splitter. Den Balken, den du im Auge stecken hast, nimmst du gar nicht mehr wahr. Das, was uns an Fehlern bewegen sollte, ist immer größer als das, was wir bei anderen sehen. Wir meinen, im Recht zu sein, wenn wir auf die Fehler anderer hinweisen und dabei vergessen, wie wir vor Gott dastehen. Und jetzt muss man einfach mal sagen, von wem weißt du denn bitte so viel wie von dir selbst? Hier ist eine gehörige Portion Selbstreflexion nötig. Das liegt dem einen mehr als dem anderen. Zu lernen ist sie allemal. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, sich damit nicht zu beschäftigen. Ich kenne mich immer noch besser, als ich jeden anderen kenne. Das heißt, von mir weiß ich immer noch mehr. Das sollte mir klar sein, wenn es darum geht, andere anzusehen. Manchmal ist das ganze Richten ja auch nur ein Ablenkungsmanöver. Wenn der andere schlechter ist oder ich da was auf was hinweisen kann, dann stehe ich ja auch ein bisschen besser da. Denkt man zumindest. Jesus warnt uns. Und das ist jetzt ein anderes Bild, was dann vielleicht für unseren täglichen Gebrauch, wo wir jetzt nicht gerade einen Balken zur Hand haben, noch schneller anwendbar ist. Wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, sind immer drei auf mich gerichtet. Interessantes Maß, dass diese Anatomie bei uns so ist. Ich behaupte ja, es ist nicht Zufall davon, was Gott geschaffen hat. Jesus will damit nicht sagen, dass du immer genau an der gleichen Stelle deine Macken hast. Oder vielleicht immer an der gleichen Stelle das Misstrauen gegen Gott auslebst, was ja die Bibel Sünde nennt. Aber du erkennst an anderen die Sünde nur, weil du selber welche in dir hast. Das sagt Jesus. Und mitunter stören uns tatsächlich ja gerade die Dinge an anderen, die uns an uns selber auch stören. Da muss man mal erschrecken. Und da kann man nur zu Jesus gekrochen kommen und mal vor ihm auspacken, was da so an schiefen Gedanken bei uns los ist. Und das ist eine heilige Stunde, wenn man mal über sich selbst erschrocken ist und an sich zerbricht mal. Eine Stunde, die uns im Leben wirklich weiterbringt. Und die echte Freude Gottes kommt nur dann in unser Leben, wenn wir uns als wirklich verlorenen Sünder vor Gott erkennen. Ohne geht es nicht. Wir können alles Mögliche probieren. Wir werden Gottes Liebe nicht in der Tiefe erfahren, wo wir uns davor verschließen. Das Wort Kritik in unserer Sprache kommt aus dem Griechischen tatsächlich. Und ist aus dem Wort für Gericht abgeleitet, Krisis. Kommt auch die Krise her. Spannend. Richte dich lieber selbst, sagt Jesus. Geh mit dir ins Gericht, bevor du meinst, es mit einem anderen tun zu können. Selbstkritik statt Kritiksucht. Und Jesus sagt, wenn du dich als Richter aufspielst und nicht vor Augen hast, wer du selbst bist, machst du dich und andere kaputt. Wer sich aber in seiner eigenen Schuld von Jesus in seiner Liebe ansehen lässt, bekommt von ihm ein ganz neues Ansehen. Wer sich in seiner Schuld von Jesus ansehen lässt, bekommt ein ganz neues Ansehen. Und dann kann man andere ansehen, anders ansehen. Durch die Schuld und Macken hindurch kann man dann den Menschen erkennen, den Gott liebt. Gott hasst die Sünde, jawohl. Wir tun das überhaupt nicht genug, auch wo wir noch so Kritik üben. Hassen wir die Sünde, das, was uns kaputt macht, noch gar nicht genug. Aber Gott hasst die Sünde zutiefst, weil sie uns und das Leben und andere Menschen kaputt macht und ihn entehrt. Aber er liebt die Sünderin und den Sünder. Mit dieser Sicht, wo der Balken nicht mehr im Weg ist, können wir uns dann in einem zweiten Schritt, und davon spricht Jesus auch, damit beschäftigen, anderen zu helfen. Als zweites also helfen statt abschreiben. Ja, wenn wir so jetzt mit dem ins Bewusstsein kommen, wie sehr Gott uns liebt, dann werden wir uns nie mehr freuen, wenn andere einen Fehler machen. Worin sollte die Freude auch liegen? Es geht nur was kaputt. Es wird uns wehtun. Gott hasst die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Das aber gehört dahin, weil wir Menschen normalerweise eine Identifizierung vornehmen. Der macht was Falsches, also ist er falsch, also ist er zu entehren. Und das macht Gott nicht. Und wer Gottes Liebe begreift, der wird die Sünde auch hassen. Deshalb wird es ihm ein Stich ins Herz sein, wo sie irgendwie Macht bekommen kann. Und wer den Sünder liebt, der wird ihm unbedingt auf den richtigen Weg helfen wollen. Es wird nicht anders gehen. Jesus spricht, und wir werden an diese Stelle noch kommen, in der Bergpredigt zum Beispiel davon, dass er vor falschen Propheten warnt. Da wird deutlich, wir sollen sehr wohl beurteilen, nicht verurteilen, aber beurteilen. Und das müssen wir Menschen ständig. Wir müssen uns auch ständig damit beschäftigen, ist ein Verhalten, das ich irgendwo sehe, ein Vorbild, also ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Das ist unsere Aufgabe. Und die Propheten zum Beispiel, sagt Jesus, sollen wir an ihrer Frucht beurteilen. Daran also, was aus ihrem Leben für sie selbst und für andere herauskommt. Wohin das, was sie tun und sagen, letztlich führt. Es geht also nicht darum, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, was falsch sein könnte. Der Missionar Paulus hat das im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, einmal so ausgedrückt und der Gemeinde mitgegeben. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, die Unordentlichen. Sind Leute, die militärisch gesehen aus der Reihe tanzen, aus dem Takt geraten sind, wenn man das musikalisch nennt. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Wer Seelsorge lernen möchte, kann sich damit mal ausführlich beschäftigen. Für jeden einen anderen Umgang. Aber es ist eben deutlich die Rede davon, wer sich nicht an Gottes Gebote hält, ist aus dem Takt geraten und den soll man, für uns hört sich das vielleicht in so einer Gesellschaft, wo man das kaum noch erträgt, dass einer mal Kritik übt, ein bisschen komisch an, den soll man zurechtweisen. Das heißt, ihn darauf hinweisen, stopp, das, was du machst, ist Unrecht und so geht es gut, wenn du es anders machst. Aber es kommt dabei auf die Haltung an, in der wir mit dem anderen umgehen. Wenn ich mich überlegen fühle, vielleicht noch deshalb, weil ich ja so ein toller Mensch bin, dann sollte ich lieber eine Selbstprüfung vornehmen, anstatt andere zu prüfen. Wenn ich allerdings in dem Bewusstsein lebe, dass ich selbst der größte Fehlerproduzent bin, dann bin ich eher in der Position, jemanden auf etwas anzusprechen. Dann erzählt mir nämlich nie jemand etwas, oder ich sehe nie bei jemandem etwas, wozu ich nicht selbst fähig bin. Auch wenn es noch nicht vorgekommen sein sollte. Mit so einer Haltung kann man helfen. Darum geht es Jesus vermutlich auch mit diesem letzten seltsamen Vers von den Perlen und den Säuen, der in die deutsche Sprache eingegangen ist, ohne dass viele wissen, was es bedeutet. Ich kann das jetzt nicht ausführlich erklären, aber auf jeden Fall spricht Jesus davon, dass jemand wohl nicht damit umgehen kann, dass wir ihm Gottes Rettungsbotschaft sagen wollen und ihm irgendwie helfen wollen. Es gibt Menschen, die diese Botschaft einfach nicht hören wollen. Und die sich dann gegen uns wenden und uns kaputt machen. Das ist für uns Menschen ja nun wirklich schwierig zu sehen, vor allem im Vorfeld. Aber wenn wir mit einem solchen Menschen zu tun haben, der nur Schaden verursacht, dann gibt es den Fall, dass man sich um den dann nicht bemüht, sagt Jesus. Wenn jemand die Hilfe nicht will, die Gott ihm durch euch zukommen lassen will, dann lasst es sein, bevor Schlimmes dabei herauskommt. So will ich es mal zusammenfassen. Wir können gerne darüber ins Gespräch kommen. Beurteilen, nicht verurteilen. Helfen, statt abschreiben. Diese Haltung ist wichtig. Nicht den anderen beiseite stellen und daran vielleicht sogar noch Freude finden, sondern ihn wieder hineinholen wollen. Darum geht es, weil er Gott wichtig ist, weil Gott ihn liebt und weil er in sein Unglück läuft. Ein paar Hinweise, wie das geschehen kann. Zuerst bei uns selber suchen. Und das darf nicht nur ein Satz sein, den man sagt, ja, wir machen ja alle Fehler. Ja, wenn ich den Satz höre, muss ich sagen, meistens klappe ich die Ohren schon zu. Ich klappe eigentlich die Ohren nie zu, weil mir jemand etwas sagt. Aber innerlich habe ich schon den Eindruck, ja, das zitieren wir, damit wir jetzt endlich das sagen können, was wir wirklich meinen. Das darf kein aufgesagter Satz sein. Es muss eine tiefe Überzeugung sein. Sonst sprich andere nicht auf ihre Fehler an. Zweitens, in dieser Haltung wirst du dann wirklich hinhören. wirklich mal hören erstmal, was den anderen bewegt. Eben gerade kein schnelles Urteil. Und es geht auch gar nicht darum, dass du ein Urteil dir bilden kannst. Was andere machen, kann ja wirklich falsch sein. Oder wenn andere uns auf etwas hinweisen, kann das wirklich richtig sein. Normalerweise ist ja unter uns heutzutage die Erwartung damit verbunden, wenn ich dir erzähle, warum ich das tue, dann musst du auch verstehen, dass ich gar nicht anders kann. Diese Erwartung ist eine falsche. Nur weil du Gründe dafür hast, was du tust, heißt das nicht, dass man das so tun muss. Es kann trotzdem zerstörend und völlig falsch sein. Aber wir müssen diese Gründe kennen, um mit demjenigen überhaupt darüber sprechen zu können, wonach er eigentlich sucht in diesem falschen Verhalten. Denn alles, was wir leben gegen das, was Gott uns sagt, ist eine Sehnsucht, die sich an der falschen Stelle befriedigen will. Und jetzt ist die Frage, wenn der damit aufhören soll, wo wird denn seine Sehnsucht zur Ruhe kommen? Das muss in den Blick kommen. Wir können nicht etwas nur lassen, meistens. Manchmal hilft nur fliehen, das ist völlig richtig. Aber die Frage ist, wonach sucht dein Herz? Warum will es denn überhaupt in diese Richtung? Und die gilt es miteinander zu suchen. Deshalb hinhören. Als drittes fragen, wenn ich denn überhaupt jetzt mal gehört habe, was überhaupt los ist, bevor ich mich ausspreche, warum will ich überhaupt mit dem Menschen über seinen Fehler sprechen? Was bewegt mich dabei? Und dann, bevor ich anfange, als viertes die Frage stellen, und wie kann ich am besten mit demjenigen jetzt so sprechen, dass er das auch noch annehmen kann? Das wissen wir nicht immer. Bei manchen Dingen habe ich schon wahrgenommen, bei anderen und bei mir selber, da kann man es im Grunde sagen, wie man will und auch wann man will, es ist immer falsch und wird nie angenommen. Das mag ja sein. Das erledigt uns aber nicht der Aufgabe, aus Liebe zu fragen, wann ist der Moment da und die Bereitschaft vorhanden, dass wir überhaupt reden können. Und dabei ist eben immer wichtig, wenn wir uns von Gott ansehen lassen, dann können wir auch andere Menschen angemessen ansehen und dazu beitragen, dass sie ihr Ansehen bei Gott auch erfahren. Und damit angesehene Menschen werden. Wir alle brauchen Menschen, denen wir als Person wichtiger sind als der sogenannte Liebe Friede. Ja, wer um des lieben Friedens willen etwas tut, der tut es nur um seiner selbst willen. Das hat nichts mit Liebe zu tun, der Liebe Friede. Frieden gibt es nur, wenn die Fronten geklärt sind. Es verursacht viel Schaden, weil man nämlich den Schaden, den man jetzt nicht behebt, die ganze Zeit mitschleppt. Mit sich. Irgendwann explodiert das Ding. Und wir brauchen Menschen, denen wir so wichtig sind, dass sie uns auf Fehler hinweisen. Wer die nicht hat, der hat mein Mitleid. Mit dem leide ich mit, weil es im Leben schwierig wird. Richtig schwierig. Wer solche Menschen nicht hat. Wir gehen in die Irre, Leute. Und wir können auch alle zusammen in die Irre gehen. Das funktioniert. Deswegen beurteilen sollen wir und für unser Leben die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wer Gott und Menschen liebt, wird aber nicht verurteilen, sondern sich für den anderen einsetzen, so sehr er kann. Und genau diese Liebe haben wir bei Jesus erfahren. Ja, das Kreuz ist doch nicht umsonst das Symbol christlichen Glaubens. Dort wurde klar, was mit uns los ist, ihr Lieben. Wenn wir unser Recht haben wollen und darauf pochen, anderen gegenüber, dann können wir wissen, das kriegst du in der Hölle. Da kriegst du dein Recht. Dann mach mal schön weiter. Da gehörst du eigentlich hin. Und da ist Jesus für uns hineingegangen. Aber nicht, um dann zu sagen, so Leute, macht einfach so weiter. Nein, das Ziel Gottes ist immer, dass unser Leben anders wird. Das Königreich Gottes besteht nicht darin, dass dass alles so läuft wie in dieser Welt. Deswegen spricht er uns an. Ich erlebe das nun seit 28 Jahren, wahrscheinlich vorher schon, habe ich nur nicht wahrgenommen. Es kommt mich behutsam anspricht. Und manchmal wundere ich mich, was er alles noch nicht sagt und später erst. Und manchmal wundere ich mich, was er mir zumutet. Und da wird mir ganz schön übel manchmal. Aber wichtig ist, er allein ist der Maßstab, nicht ich. Er allein ist der Richter, nicht ich. Er allein ist Gott, nicht ich. Uns persönlich wird uns diese Einsicht das Leben eröffnen. Und das können wir dann auch für andere glauben. Und sollen wir für andere glauben. Du bist viel schlimmer, als du denkst. Du bist viel schlimmer, als du denkst. Und viel geliebter, als du glaubst. Du bist viel schlimmer, als du denkst. Und viel geliebter, als du glaubst. Das ist aber der ehemalige Theologieprofessor Helmut Thielicke, die Zielrichtung unseres Textes einmal so formuliert und sich dabei einer Umformulierung der Worte von Jesus bedient. Er will das nicht, er will nicht Jesus widersprechen, sondern er will aussprechen, was er meint, was dahinter steckt. Unser Ansehen. Mit welchem Gericht ihr gerichtet seid, sollt ihr auch richten. Und mit welchem Maß ihr gemessen seid, sollt ihr auch messen. Amen.